Gut, haben alle einen Platz? Tee und Kaffee in Fülle?
Papa.
Sieh das, die Übersetzung, genau.
Ja.
Genau. Das heißt Hallo. Gell? Okay, ich bete am Anfang noch und genau. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du wirkst und ich danke dir für die Predigt und was ich vorbereitet habe, aber ich danke dir, dass du auch was vorbereitet hast und deswegen bitte ich dich, dass du kommst und dass du die Worte, die ich sage, dass du sie nimmst und dass du sie in unser Herz übersetzt, dass es der Feind nicht verdrehen kann und dass es in Liebe und in Reinheit ankommt. Und ich bitte dich, dass du mich führst, dass ich auch die Dinge sage, die dir wichtig sind und die Dinge, die überflüssig sind, die verwirrend sind, dass ich sie weglasse. Und ich bitte dich, dass du unser Herz öffnest, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du an uns wirkst. Amen. Genau. Bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Das heißt, es ist eigentlich ein Traum, den ich neulich hatte. Und vielleicht erkennt ihr daran, was dann das Predigtthema ist. Wenn sich die Freunde da hinten wieder Frieden haben, kann ich anfangen. Genau. Ich fange mal an. Das Kampfgetümmel stoppte für einen Augenblick. Keiner wusste warum. Schwere Wolken lagen über dem Schlachtfeld, sodass kaum ein Sonnenstrahl hindurchdrang. Die Luft war gedrängt vom Geruch des Todes und des Blutes. Die beiden Fronten verharrten regungslos. Plötzlich gab es eine Erschütterung in der Ferne. Ein Krollen rollte vom Horizont heran. Der Boden wurde erschüttert, als sich schwere Schritte der Frontlinie näherten. Es bildete sich eine Gasse in den Schlachtreihen. Harte Männer machten ohne Murren zu Platz. Schwere Kampfmaschinen gingen wimmernd zu Boden. Kampfhelden brachen in Tränen aus. Langsam wurde es sichtbar, wer die Ursache für all die Unruhe war. Ein kleiner blonder Junge in Windeln trug eine lange schwarze Lanze, an dessen Spitze ein dreieckiges Banner angebracht war. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Als der Junge die Frontlinie erreicht hatte, rammte er die Lanze in den Boden, sodass das Banner für jeden sichtbar war. Auf dem Banner stand in großen Buchstaben nur ein Wort. Vergebung. War vorher schon die Stimmung angespannt, so wurde es jetzt mucksmäuschenstill. Keiner bewegte sich. Auf einmal trat ein grimmiger Krieger mit einer beeindruckenden Generalsrüstung hervor. Er hatte einen Kronenhelm auf, der ihm tief in die Stirn gedrückt war. In der Hand ein Schwert. Jetzt nahm er den Helm ab und legte ihn und das Schwert vor dem Banner nieder. Auf Schwert und Helm war das Wort Krieg eingraviert. Auf einmal konnte man deutlich erkennen, dass der Helm blutige Druckstellen hinterlassen hatte, weil er so tief in die Stirn gedrückt worden war. Der ganze Kopf war von diesem Helm deformiert worden und somit auch das Denken des Generals. An der Stelle, wo Helm und Schwert niedergelegt worden waren, hatte sich inzwischen eine Blutlache gebildet, sodass die beiden Gegenstände völlig darin verschwunden waren. Der Junge war verschwunden. An seiner Stelle stand nun ein kleines Lamm, das aus der Seite heraus blutete. Die Wunde kam von der schwarzen Lanze. Auf einmal geschah etwas Ungewöhnliches. Zunächst erst unmerklich, dann aber... Dann aber immer deutlicher. Ohne dass ein Ton gesagt worden war, formierten sich die Kämpfer. Sie stellten sich in einer langen Reihe auf, um ihre Hand auf das Lamm zu legen, womit sie von dem Blut bedeckt wurden, das aus der Wunde kam. Beide Armeen gliederten sich in die Schlange, sodass am Schluss nicht mehr erkennbar war, zu welcher Seite jeder gehört hatte. Die Schlange war meilenweit. Sie erstreckte sich bis zum Horizont. Immer zwei standen nebeneinander. Jedoch merkte keiner, wie die Zeit verging, denn die ganze Szene hatte einen solchen Frieden. Das war mein Traum. Ups. Ich will da nicht groß viel dazu sagen, aber ich fand es krass in diesem Traum, wie dieses Banner sichtbar wurde, wo Vergebung draufsteht und wo auf einmal die härtesten Männer zu Boden gingen und anfingen zu weinen. Wie auf einmal sich diese Fronten, die so verhärtet waren, sich aufgelöst haben und Leute angefangen haben, ihre Hand auf das Lamm zu legen und von dem Blut bedeckt wurden, weil diese Vergebung nur durch das Lamm möglich ist. Genau, und das Thema ist Vergebung. Gut, ich finde, dieses Thema ist ein heftiges Thema, weil ich glaube, keiner schreit, hier, Vergebung. Aber ich denke, es ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil wenn wir vergeben haben, wenn wir gelernt haben zu vergeben, kommt unheimlich viele Power raus. Es beeindruckt, wenn ich höre, dass in Israel zum Beispiel arabische Christen und jüdische Christen, die sich versöhnt haben, füreinander beten und sich für ihre Rechte einstehen. Ich habe schon mal in einer Predigt von diesem Artikel erzählt, Autorität aus Wunden, wo der Gary Keller schreibt, dass wir die meiste Autorität haben, für die Leute zu beten, die uns verletzt haben. Und da führt er eine Bibelstelle an von Hiob, wo die Freunde ihn fertig gemacht haben, was er doch für ein komischer Kauz ist. Und wahrscheinlich kommt seine Krankheit und sein ganzes Leid daher, dass er gesündigt hat. Und sie haben alle falsch gelegen und Gott kommt auf den Plan. Und auf einmal werden die Jungs krank. Und Gott sagt, ihr könnt Buße tun, so oft ihr wollt. Ihr könnt um Vergebung flehen. Ihr könnt zu mir flehen, wie ihr wollt. Ich werde euch nicht hören. Ich werde nur hören, wenn Hiob für euch betet. Und Hiob ist dann versöhnt. Und er betet für sie und sie werden geheilt. Das finde ich sehr krass. Gestern Abend hatten wir hier einen Gebetsabend für München. Und da hat mir eine Frau eine Geschichte erzählt. Und sie hat erzählt, dass sie jahrelang alle möglichen Allergien hatte, dass sie viel Geld dafür ausgegeben hat, für Medikamente. Sie hatte dauernd Migräne gehabt und sie ist sehr verletzt worden. Und irgendwann hat ihr jemand erzählt von Vergebung und sie hat eine Liste geschrieben und die war sehr lang. Und sie hat angefangen, diese Liste zu beten und hat den Leuten vergeben. Und sie hat erzählt, dass wo sie das gemacht hat, dass die ganzen Allergien verschwunden sind und dass sie vielleicht einmal im Monat noch Kopfschmerzen hat. Sie hat nicht genau erzählt, wie lange das alles gedauert hat, aber sie hat gesagt, wo ich vergeben habe, haben diese ganzen Allergien aufgehört. Das finde ich sehr krass. Wir sagen oft so, ich kann nicht vergeben, ich bin viel zu verletzt worden. Es geht einfach nicht. Und wir hatten neulich im Hauskreis so, wenn ich nicht verletzt wäre, wenn es so leicht wäre zu vergeben, dann bräuchte ich nicht vergeben. Gerade wenn wir verletzt sind, gerade wenn es weh tut, ist es wichtig zu vergeben. Und wir denken immer, der andere hat mich verletzt, der muss auf mich zukommen. Aber der andere weiß vielleicht gar nicht, dass ich verletzt worden bin von ihm. Der schläft seelenruhig, weil er ist sich nichts schuldig. Er kommt sich nicht vor, als hätte er irgendwie was falsch gemacht. Aber mich frisst es auf. Und es ist eigentlich eine Sache, die mich angeht. Wenn ich nicht vergebe, dann macht es mich kaputt. Und das ist auch ein Thema, wo ich nicht irgendwie darüber erzähle, so da bin ich durch und ich habe das alles prima im Griff, sondern das ist ein Ding, was mich jeden Tag erwischt, was mich jeden Tag in der WG erwischt, wenn die anderen so anders sind und ich nicht verstehe, warum sie ihr Zeug rumstehen lassen und so weiter. Und das ist ein Thema, ja, wo wir immer am Lernen sind. Und das Witzige ist, ich hatte war vor kurzem bei meinen Eltern und hat mir meine Mutter ein Heft geschenkt von John Arnott, das habe ich auch dabei, von der Wichtigkeit der Vergebung. Und das habe ich dann gelesen und es war sehr herausfordernd, aber ich fand es auch sehr cool zu sehen, was es für Konsequenzen hat und was da so an, sage ich mal, Gesetzmäßigkeiten sind. Und er hat erzählt, dass bei ihnen in der Gemeinde einer da war, der ein Seminar gehalten hat. Und er hat dann einige krasse Thesen aufgestellt. Und er hat gesagt, alle negativen Gedanken, die kommen vom Feind. Und jeder Gedanke, der aufbauend ist, der positiv ist, der kommt von Gott. Und es gibt eine Bibelstelle, die das auch ungefähr ausdrückt, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu rauben, zu stehlen und zu morden. Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und hat so eine einfache Phrase gehabt, der Ankläger klagt an, also der Teufel klagt an, und der Tröster tröstet. Und dann hat der Typ, hat anscheinend auch eine Untersuchung gemacht, er hat auf jeden Fall gesagt, dass 80% unserer Gedanken negativ sind und dass nur 20 positiv sind. Und egal, ob diese Zahlen jetzt stimmen, aber ich denke, dass wir schon eine Tendenz haben, negativ zu denken und weniger positiv. Und das finde ich schon sehr heftig. Und wenn wir lernen wollen, positiv zu denken und zu vergeben, dann brauchen wir die Hilfe Gottes. Das schaffen wir nicht alleine. Wir müssen zu Gott gehen und sagen, oder ich will zu Gott gehen und sagen, Gott, hilf mir. Ich will das ändern. Ich will, dass die Zahlen zumindest vertauscht sind, dass ich 80% positiv denke und nur noch 20% negativ. Und hat erzählt so, es gibt diese zwei Bäume, oder es gab diese zwei Bäume im Paradies, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen. Und wenn wir von diesem Baum der Erkenntnis essen, dass dann Anklage hervorkommt. Und dass wir dann übereinstimmen mit dem Ankläger der Brüder, dem Teufel. Und wir finden immer jemand, der schuld ist. Entweder bin ich schuld, die anderen sind schuld, meine Vergangenheit ist schuld, die Schule ist schuld. Aber er sagt auch, dass wir eine andere Möglichkeit haben. Wenn wir wiedergeboren sind, dann ist der Baum des Lebens in uns und wir können davon essen. Und davon kommt Auferbauung, kommt Ermutigung. Es tut uns einfach gut. Wir sollen segnen und nicht fluchen. Wir sollen vergeben und nicht anklagen. Und dann hat er eine Story erzählt von einem Pastor von dieser Gemeinde in Pensacola. Und er hat jeden Tag in seiner Gemeinde gebetet. Da gab es anscheinend einen Orchesterbereich. Ist anscheinend so. Und er hat sich bei Gott beklagt, wo sind denn die ganzen Musiker? Wo sind die Musiker? Ich will ein Orchester haben. Wo sind sie denn? Warum kommen sie denn nicht? Warum dienen sie denn nicht? Er hat jeden Tag gejammert. Und einmal hat Gott ihm klar gemacht, dass er durch diese Art und Weise diesen Bereich regelrecht verflucht hat. Dass er einfach segnen soll und danken soll für das, was Gott tun wird. Und er hat angefangen zu sagen, Gott, ich danke dir für das Orchester, was du mir geben wirst. Ich danke dir für die Musiker, die du bringen wirst. Und sie hatten nur einen Klavierspieler gehabt. Und eines Tages kommt so ein Typ her, sagt, ja, ich habe früher mal Trompete gespielt und ich kann auch nicht wirklich cool spielen, aber was hältst du davon, wenn ich einfach dem Klavierspieler begleite? Ja, cool, fang an. Und auf einmal kamen nach und nach die ganzen Musiker her. Und er hat dann irgendwann sein Orchester gehabt. Die andere Geschichte, die dann noch hinterher kam, dass dann diese große Erweckung kam in dieser Gemeinde in Pensacola. Und diese Geschichte hat mich sehr erschüttert, weil ich nämlich selber gemerkt habe, dass ich ähnlich gedacht habe. Ich habe meinen Gebetsbereich angeschaut und gesagt, ja, wo sind sie denn die ganzen Beter? Wir haben nur so viele tolle Leute in der Gemeinde, die so toll beten können. Wo sind sie denn? Und ich habe bei Gott rumgejammert und mich beschwert. Und habe nur drauf geschaut, wer nicht gekommen ist. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss anfangen, dafür zu danken, dass ich echt coole Leute habe in der Gemeinde. Und ich bin froh über jeden, der zum Gebetsabend kommt. Und wir haben coole Zeiten zusammen. Und ich bin dankbar dafür. Und ich habe gelernt, dass ich Gott dafür um Vergebung bitten muss erstmal, dass ich so gedacht habe. Und dass ich mich freuen kann an dem, was er schenkt. Genau, jetzt möchte ich eine Bibelstelle vorlesen. Matthäus 7, 1 bis 2. Steht schon so passend drüber, vom Richtgeist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch auch zugemessen werden. Er schreibt da, Gerechtigkeit ist gut, aber Gnade ist besser. Denn wenn ich Gerechtigkeit haben will, wenn ich will, dass mir Recht geschieht, dass die Leute bestraft werden, die sich an mir vergangen haben, die mich verletzt haben, wenn ich will, dass Gerechtigkeit geschieht, dann muss ich auch damit rechnen, dass mir Gerechtigkeit geschieht. Und der Teufel Es gibt so einen Film, der heißt Der Anwalt des Teufels, wo der Teufel eine Anwaltskanzlei führt. Und der Teufel ist der kennt sich genau aus im Gesetz. Und der weiß genau, was recht ist. Und er weiß, dass Gott gerecht ist. Und wenn er also so ein Ding findet, okay, wir haben Gerechtigkeit gefordert, dann kommt er zu Gott und sagt, der Ankläger der Brüder, so, er hat Gerechtigkeit gefordert, jetzt kriegt er auch Gerechtigkeit. Das ist das Gesetz Gottes aus dem alten Bund, was der Teufel auch einfordert, wenn er damit schaden kann. Und keiner von uns hat die Hoffnung auf die Ewigkeit, dass wir mit Gott die Ewigkeit verbringen können, wenn wir Gerechtigkeit bekommen würden, wenn uns Recht geschehen würde. Es gibt so ein herrliches Buch von C.S. Lewis, Die große Scheidung, wo dann einer sozusagen in den Vorhimmel kommt und dann einen alten Freund trifft und er sagt, ja, ich bin nur hergekommen, um Recht zu bekommen. Und der andere sagt, ja, so schlimm ist es nicht. Es gibt die Gnade. Und es gibt einen Ort, wo der Teufel uns nicht folgen kann, wo er uns nicht anklagen kann. Und es ist der Ort der Gnade und der Vergebung. Der Ort der Liebe. Und das Krasse ist, wenn wir wirklich auf 80% auf diesem Level sind, wo wir anklagen, wo wir richten, dann kann der Teufel uns auch 80% unseres Lebens anzecken. Und mir geht es so, ich will nicht, dass dieses Level an Angriffsfläche da ist. Und ich schreie zu Gott, Herr, hilf mir, dass es anders wird. Ich kann das nicht. Ich bin einer, der immer wieder, ich mache Sachen, ich sage, okay, ich vergebe dieser Person, die mich verletzt hat. Ich sage ihr, also in meinen Gedanken, ich bete, sie ist mir nicht schuldig. Ich vergebe ihr, egal was sie macht. Und ich merke sofort, wie mein Groll hochsteigt und wo ich mich an ihr rächen will. Also wir brauchen wirklich Gottes Gnade dafür. Und das Krasse ist, dass es eben dieses Gesetz von Saat und Ernte gibt. Dazu will ich Lukas 6, Vers 37 und 38 vorlesen. Lukas 6, Vers 37 und 38. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch wieder messen. Und ich habe dieses Bild von dem gedrückten und gerüttelten Maß früher schon gehört, dass Gott uns so segnen will, dass er eben dieses Maß, also drückt, dass wirklich alles reinpasst. Es gibt ja dieses Maß von früher, wo man gemessen hat. Und dann sind die Körner ein bisschen größer, dann schüttelt man das, damit mehr reinpasst. Und es gilt nicht nur für den Segen, dass Gott uns dieses gerüttelte Maß gibt. Wenn wir nämlich richten, dann wird uns auch dieses gerüttelte und geschüttelte Maß gegeben. Und das ist heftig. Im Alten Testament gab es dieses Gebot, dieses geistliche Gesetz, sodass Gott die Sünde der Väter an den Kindern heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Und es gibt Menschen, die haben einen alkoholkranken Vater und die Tochter sagt, ich werde ganz bestimmt keinen alkoholkranken Mann heiraten. Und dann hat sie geheiratet und 4 Jahre später sagt sie, ich halte es nicht mehr aus. Ich lasse mich scheiden, der Mann schlägt mich dauernd, der ist dauernd besoffen und die Kinder sind dann auch alkoholkrank. Oder es gibt Menschen, die haben dauernd einen Unfall. Dauernd fährt ihnen einer hinten rein. Und sie kommen sich so vor, habe ich hinten ein Schild dran stehen, wo drauf steht, bitte auffahren. Und das ist dieses Gesetz von Saat und Ernte. Meine Eltern verletzen mich und ich verletze sie zurück. Und dann hat der Teufel ein Anrecht, da reinzukommen. Galater 6, Vers 7 und 8. Galater 6, Vers 7 und 8. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben sehen, ernten. Und es ist eine Sache, dass unsere Eltern uns verletzen, dass da was passiert, aber wir verurteilen sie dafür, dass sie uns schlecht behandelt haben. Und weil wir sie verurteilen, hat der Teufel das Recht, diese Ernte uns einzufahren. Es gibt dieses Gleichnis vom Schalksknecht, Matthäus 18, 23 bis 35, das lese ich jetzt nicht vor. Da gibt es einen Mann, der hat, sagen wir mal, Millionen Euro Schulden. Und dann kommt der Herr zu ihm und sagt, ich will, dass du das Geld bezahlst, jetzt sofort. Und er sagt, hab Erbarmen mit mir, ich kann es nicht bezahlen. Bitte warte, bis ich es bezahlen kann. Und der Herr sagt, okay, ich weiß, du wirst es niemals bezahlen können. Ich erlasse dir die ganzen Schulden, du brauchst sie nicht mehr bezahlen, die sind alle weg. Und der Knecht ist total happy und froh. Und dann geht er raus und findet einen Kollegen und der ist ihm 50 Euro schuldig. Und er sagt, gib mir das Geld. Und er bringt ihn sogar in den Knast dafür. Und das kriegt der Herr mit und er ist so sauer auf den Knecht. Sagt, ich habe dir so viel Gnade gegeben und du hast es niemals bezahlen können. Und das andere, was der andere macht, ist nur so ein Furz dagegen. Und da willst du auf einmal recht haben. Und das Krasse ist, dass wir denken, was wir verbrochen haben, was wir an Sünde haben, ist ja nicht so viel, ist ja nur eine Lappalie. Da muss der Gott ein bisschen seinen Staubwedel rausholen und mal ein bisschen putzen. Aber die anderen, die sind ja so schlimm. Und die verdienen Gerechtigkeit. Und da will ich Gerechtigkeit haben, dass die verurteilt werden. Und das Ding ist, wir können nicht zweierlei Maß haben. Für uns Barmherzigkeit, für uns Gnade und für die anderen Gerechtigkeit. Also entweder Gerechtigkeit oder Gnade. Er schreibt dann in dem Heft, schreibt er, dass es so einen Kreislauf gibt. Die Eltern verletzen ihre Kinder und die Kinder verletzen ihre Eltern. Menschen werden von Pastoren verletzt und Pastoren sind von der Gemeinde verletzt. Und es passiert immer wieder. Die verletzen mich, ich verletze sie. Sie verletzen mich. Und gewisse Dinge passieren immer wieder. Auch wie dieses Ding mit den Alkoholkranken oder der Typ, der dauernd draufgefahren wird. Oder die eine Frau hat hier geschrieben, dass sie dauernd mit dominanten Frauen umgeben war und sie gefragt hat, warum sind dauernd diese dominanten Frauen in meinem Leben? Und er sagt, warum? Ja, Gesetz von Saaten und Ernte. Und Satan kennt dieses Gesetz und wenn er damit verderben kann, wird er dieses Gesetz anwenden. Und der einzige Zufluchtsort ist eben die Gnade und Barmherzigkeit. Gnade triumphiert über Gericht. Und Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir Vergebung bekommen können. Damit wir in den Himmel gelangen können. Es war nicht easy für ihn, es war heftig für ihn. Er hat unsere Schuld vergeben. Und jetzt sagt er, okay, die Abmachung ist, ich vergebe euch eure Schuld. Und jetzt seid ihr dran, auch zu vergeben. Wir können nicht das eine und das andere haben, sondern entweder alles oder nichts. Entweder Gnade ohne Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit ohne Gnade. Also Gnade ohne Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit ohne Gnade. Gnade mit Gerechtigkeit? Glaube ich nicht. Ach so, Gnade mit? Ja, Gerechtigkeit im Sinne, dass Recht gesprochen wird, dass der verurteilt wird, der... Also nicht die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, das ist was anderes gemeint. Also die Verurteilung ist da gemeint. Und es klingt sehr hart so, ich muss jetzt vergeben und so, ich kann das doch gar nicht. Und das Coole ist aber, dass wir die Gnade haben, dass Gott uns hilft, da reinzukommen, dass wir vergeben können. Dass wir da reinwachsen können, dass Gott uns fähig macht zu vergeben. Das ist kein Ding, ich vergebe jetzt und damit ist gegessen. Sondern es gibt Sachen, die wirklich so hart sind, dass ich gar nicht vom Herzen her bereit bin. Aber ich kann sagen, okay, ich will lernen zu vergeben. Ich will dahin kommen, dass ich das aussprechen kann. Und dafür gibt Gott uns Gnade, dass wir dahin kommen. Und das Krasse ist, Jesus war ja auf der Erde und er hat auch krasse Dinge erlebt. Sie haben ihn verurteilt, haben ihn angeklagt, haben ihn gepeitscht und ausgespottet. Und Jesus hat nicht gesagt, Vater, hier sind diese ganzen Mörder, die mich ans Kreuz bringen und die mich verhöhnen und jetzt rächt ich an ihnen. Denn ihnen gehört die Strafe. Er war am Kreuz und hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und im Hebräer 12 heißt es, dass das Blut von Jesus lauter redet als das Blut von Abel. Und Abel war ja derjenige, der von Kain ermordet worden ist, von seinem Bruder. Und das Blut von Abel schreit, Gott, räche mich. Aber das Blut von Jesus schreit, sei gnädig, Gott, vergib ihnen. Jakobus 2, Vers 13, Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Dann gab es eine Stelle in dem Buch, wo dann die Frau von John Arnott, die Carol Arnott, was schreibt. Und sie hat eine harte Kindheit gehabt, ist sehr verletzt worden von ihrer Mutter. Und Kinder haben so ein Gefühl, wann was gerecht ist und wann was ungerecht ist. Und sie hat sich oft ungerecht bestraft gefühlt. Und sie hat dann nicht dagegen aufbegehrt, weil dann hätte sie wieder Dresche bekommen. Aber sie hat in ihrem Herzen ihre Mutter verurteilt und verachtet. Und dann ist sie irgendwann Christ geworden und hat gelernt, okay, ich muss jetzt vergeben. Und sie vergibt ihrer Mutter und sie sagt, okay, ich habe ihr jetzt vergeben, aber warum liebe ich sie immer noch nicht? Und sie ist es 1000 Mal durchgegangen, ich vergebe ihr, vergebe ihr. Es hat immer noch nichts gebracht. Und dann hat Gott ihr die Bibelstelle gezeigt, dass wir unsere Eltern, Mutter und Vater ehren sollen und dass sie eben ihre Mutter verachtet hat und nicht geehrt hat. Und sie hat zwar ihrer Mutter vergeben, die Schuld, die sie an ihr begangen hat, aber da war ihre eigene Schuld, wo sie verurteilt hat, wo sie ihre Mutter gering geschätzt hat. Und dann hat sie gemerkt, okay, ich muss Gott vergeben, dass ich sie verurteilt habe, dass ich sie verachtet habe. Und dass da dieses Prinzip von Saat und Ernte gekommen ist. Und das Krasse an Saat und Ernte ist, dass es nicht nur ist, okay, ich sehe ein Samen Verurteilung und bekomme einen Samen Ernte zurück. Sondern wenn wir eine Sonnenblume einsehen oder einen Weizenkorn, dann kommen da vielleicht hunderte Samen zurück. Also die Ernte ist viel größer als das, was wir gesät haben. Und es gilt natürlich auch im Positiven, aber wenn ich das sehe, wenn ich urteile und Leute richte, dass ich dann die Ernte noch viel größer einfahre. Und das war eben die Frau, die hatte eine dominante Mutter, die herrschsüchtig war und sie hat dauernd irgendwelche Leute getroffen, die sie dominiert haben. Und sie hatte den Eindruck gehabt, dass sie hinten auf dem Rücken ein Schild hat, bitte dominiere mich, bitte herrsche über mich. Und dann hat sie Gott gebeten, dass sie da eben das bereinigen kann. Und Gott hat sie immer wieder in Situationen geführt, wo sie dann vergeben konnte, wo sie sich erinnert hat, was damals passiert ist. Und dann war sie in der Zeit auch sehr oft mit ihrer Mutter zusammen, hat sie irgendwie besucht und jedes Mal hat sie sich von ihr verabschiedet, hat sie umarmt, hat ihr gesagt, ich liebe dich. Und es waren irgendwie 3,5 Jahre. Und irgendwann hat sie gemerkt, dass sie nach Hause gegangen ist und gemerkt hat, okay, jetzt liebe ich sie wirklich. Und dann hat sie einen Durchbruch erlebt. Und ihre Mutter ist dann auch irgendwann Christ geworden. Und sie konnte diese ganzen Sachen aber nicht tun. Und hat gesagt, okay, ich kann das nicht. Und die Carol Arnott hat dann aber gemerkt, dass dadurch, dass sie diese ganzen Vergebungsprozesse gemacht hat, ist ihre Mutter auf einmal auch frei geworden. Sie ist dann auf einmal viel freier gewesen, sie ist relaxter gewesen, sie war nicht mehr so herrschsüchtig. Also hat gemerkt, dass sie das gemacht hat, hat ihre Mutter auch freigesetzt. Und das finde ich sehr cool, sowas zu hören, auch wenn ich es selber noch nicht wirklich in meinem Leben gesehen habe. Ja, ich habe einige Beziehungen gehabt, wo gar nichts mehr ging und ich habe angefangen dafür zu beten, dass es wieder geht. Und dann konnten wir uns wieder in die Augen schauen und uns treffen und so weiter. Aber so krasse Erlebnisse wie hier oder auch was ich von der Frau mit den Allergien erzählt habe, das habe ich noch nicht erlebt. Dann schreibt er, dass es, wenn es negative Frucht in unserem Leben gibt und dass es sich immer wiederholt, dann liegt es so normalerweise daran, dass es irgendeine Verurteilung gibt, die in irgendeiner Bitterkeit oder Zorn oder Verurteilung ihre Wurzeln hat. Und wo der Feind irgendwie praktisch rein kann, dass sozusagen die Tür offen ist. Matthäus 16, Vers 14. Matthäus 16, Vers 14. Das passt irgendwie gerade nicht. Ah, 19. Nicht 14, sondern 19. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also wir haben einen Schlüssel bekommen, zu binden und zu lösen. Und wenn wir aber an Verletzungen und an Verurteilungen festhalten, dann ist es so, schreibt jetzt John Arnott hier zumindest, dass, als würden wir dem Teufel unsere Haustürschlüssel geben. Dass er einfach freien Einlass hat in unser Leben und rein und rausgehen kann, wie er will. Und er beschreibt eine Geschichte, wo er meint, dass es da nicht passiert ist und wo er meint, dass es Konsequenzen hat. Also ob das jetzt tatsächlich so gewesen ist, sei mal dahingestellt. Ich fand die Beobachtung zumindest interessant. Und er erzählt von Stephanus, der ein Zeuge für Jesus war und den sie gesteinigt haben. Und Paulus hat zugeschaut, damals noch auf dem Trip, ich muss alle Christen umbringen und ich diene damit Gott. Und er wurde gesteinigt und auch Stephanus betet, Herr, rechne ihnen ihre Schuld nicht zu. Und dann sagt der John Arnott, er hat vergeben, er hat gesagt, ich rechne die Schuld nicht zu. Und dann deswegen sagt er, okay, im Himmel wurde dann nicht gebunden. Und deswegen gab es keine Schlüsselübergabe an den Feind. Und deswegen konnte Satan den Saulus nicht binden. Und deswegen war es möglich, dass später der Saulus diese Begegnung bekommen hat, wo er dann sein Leben Gott geben konnte. Und wo er zum Apostel der Heiden wurde. Und das finde ich eine sehr spannende These. Sei dahingestellt, ob sie tatsächlich so gewesen ist. Aber das finde ich sehr cool. Also es wurde nicht gebunden, weil er vergeben hat. Und deswegen war der Paulus sozusagen frei, zumindest in diesem Punkt, dass er sich dann richtig für Gott entscheiden konnte. Und wenn ich heute so Geschichten höre aus anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden und wo sie ihre Verfolger segnen und ihnen vergeben, dann denke ich, dass ähnliche Bekehrungen möglich sind, wo da die Islamisten zum Beispiel die Christen verfolgen und sagen, sie dienen Gott und die, also wie es ja gerade in der Türkei ist, wenn man den Papst da sieht, so die Moslems sagen, du bist kein richtiger Türke mehr, wenn du Christ bist. Moslems sein gehört zu deiner Identität. Und wenn da Christen ihren Verfolgern vergeben, denke ich, dass da so krasse Sachen möglich sein können, wie beim Saulus, dass die Mauer in Nordkorea fällt und sonst wo. Dann sagte wir haben die Möglichkeit, Leuten Geschenke zu machen, die sie nicht verdient haben. Geschenke zu machen, die keinen Anlass haben. Weil er sagt nämlich, dass wir auch ein Geschenk bekommen haben, was wir nicht verdient haben. Gott hat uns vergeben, die Schuld, die wir niemals bezahlen können. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, anderen ein Geschenk zu machen, indem wir ihnen vergeben. Und der Punkt ist, dass wir müssen uns nicht so fühlen. Ich fühle mich jetzt, dass ich jemand vergeben kann, sondern ich sage, okay, es klingt komisch für mich, ich fühle mich seltsam, aber ich entscheide mich, ich will dieser Person vergeben. Und dann spreche ich es immer wieder aus, bis es dann in meinem Herzen auch okay ist. Und das Wichtige ist, dass wir diesen Willen haben und dass wir beten, okay Gott, ich kann das nicht. Vater, hilf mir, dass ich willig bin, willig zu sein. Und das Geile ist, dass wir diese unheimliche Chance haben, den Teufel zu besiegen. Und ich fand das so krass in dem Heft, da steht, der Teufel ist die Gesetzesperson in hoch drei. Der Teufel ist ein alter Gesetzlicher. So, wir wollen immer nicht gesetzlich sein, keine gesetzlichen Christen, aber der Teufel ist der Mega-Gesetzliche. Der ist überhaupt nicht frei. Und es gibt einen Ort, wo der Teufel nicht hinkommen kann. Nämlich den Ort der Gnade und der Vergebung. Und es klingt hart, dahin zu gehen, aber es gibt so unheimliche Chancen, dass da echt Heilung fließen kann, dass da Veränderung fließen kann, dass Dinge möglich werden, dass Leute sich in den Armen liegen, die sich vorher gehasst haben. So wie Hiob für seine Freunde gebetet hat, die ihn so verletzt haben und dass sie geheilt worden sind. Und das Geile ist, wir können diesen Kreislauf durchbrechen, dass die Sünde an die nachfolgende Generation weitergegeben wird, indem wir sagen, okay, ich höre auf, meine Eltern zu verurteilen, ich höre auf, meine Eltern anzuklagen. Und Gott will uns dabei helfen, er hat ja diese Vergebung installiert, hat diese Vergebung möglich gemacht. Und es ist, glaube ich, für niemanden einfach. Und es gibt dieses Buch von Rick Joyner, wo er durch verschiedene Schatzkammern geführt wird, die Schätze des Reiches Gottes. Und dann gibt es diese Türen, wo er überhaupt nicht rein will, weil die so unbequem sind, das Gericht Gottes. Und dann kommt er rein und will gar nicht mehr raus, weil das so kostbar ist. Gut, das ist meine Predigt gewesen. Es gibt jetzt noch ein Gebet in dem Heft, was ich gerne mit euch beten will, wenn ihr wollt. Und es ist, also es ist nicht wirklich lang, aber es ist zu lang, dass wir das Wort für Wort nachsprechen könnten. Von daher würde ich es einfach vorlesen und wer sich da innerlich mit eins machen kann, der betet einfach mit. Genau. Ich muss es nur noch finden. Okay, ich bete das einfach mal. Wir beten dich an, Vater. Wir kommen und geben unsere Not zu. Wir bitten darum, dass der Heilige Geist kommt und uns hilft. Wir entscheiden, dass Gnade über Gericht stehen soll. Wir wollen denen Vergebung schenken, die uns verletzt haben. Und denen, die sie nicht verdienen. Wir wollen den Feind besiegen und ihm das Recht und Schaden zuzufügen wieder nehmen. Vater, ich entscheide mich, denen zu vergeben, die mich tief verletzt und gegen mich gesündigt haben. Ich vergebe meiner Mutter. Ich vergebe meinem Vater. Ich vergebe meinen Brüdern. Ich vergebe meinen Schwestern. Ich vergebe meinem Ehemann. Ich vergebe meiner Frau. Ich vergebe meinen Arbeitgebern und meinen Pastoren, meinen Freunden und jedem, der gegen mich gesündigt hat. Ich schenke ihnen bedingungslose Vergebung, ohne Bedingungen daran zu knüpfen. Sie schulden mir nichts. Ich vertraue Gott, dass er es zum Guten wenden kann. Herr, ich vergebe mir auch selbst meine eigenen Fehler und mein Versagen. Ich lasse das alles los. Herr, jetzt will ich meine Sünden bekennen. Ich habe diese Menschen gerichtet, die ich in Bitterkeit und Ärger erwähnte. Ich möchte frei sein, vergib mir, Vater, dass ich meine Eltern, meinen Pastor, meine Freunde nicht geehrt habe. Vergib mir, dass ich zum Problem statt zur Lösung wurde. Mein eigener Stolz trug dazu bei, dass ich Gerechtigkeit forderte. Herr, ich will frei sein. Ich will die Gewalt des Feindes in meinem Leben brechen. Ich stelle das Kreuz Christi zwischen mein Herz und alles, was ich nach dem Gesetz von Saat und Ernte zu empfangen hätte. Lasse zu, Heiliger Geist, dass du jede spezifische Angelegenheit an die Oberfläche bringen kannst, die du bearbeitet haben willst, damit ich spezifisch vergeben kann und spezifisch Buße tun kann. Denn ich entscheide mich für Barmherzigkeit statt zu verurteilen. Ich zerreiße all diese Schuldscheine und werfe sie dem Kreuz zu Füßen. Ich sage, deine Gnade reicht mir aus. Was ich auf Erden löse, soll auch im Himmel gelöst sein. Und ich löse all dies in deine fähigen Hände. Jetzt gebe ich dir, Herr, Raum, mit Kraft in meinem Leben zu wirken. In Jesu Namen. Amen. Genau. Und jetzt am Schluss noch ein Gebet der Freisetzung, was ich über uns und euch beten will. Vater, ich nehme die Rechte des Feindes über dem Leben dieser Menschen weg. Satan, ich breche deine Generationen alte Gewalt über diesen Menschen, über Gottes Volk. Ich gebiete dir, diese Menschen freizulassen in dem mächtigen Namen von Jesus Christus, Gottes heiligen Sohn, sie gehen zu lassen. Lass sie frei wegen Jesu Blut. Ich setze dich frei, Frau Gottes. Ich setze dich frei, Mann Gottes. Ich setze dich frei, Kind Gottes. Jetzt triumphiert Barmherzigkeit über Gericht. Ich breche über euch alle kontrollierenden Ängste, kontrollierende Wut, Ablehnung und jede Gewalt des Feindes im Namen Jesu Christi. Ich setze euch frei, euch zu euren vollen Möglichkeiten, Jesus Christus, eurem Retter und Herrn, zu erheben. Der Löwe des Stammes Juda hat über alle Mächte der Finsternis und des Feindes triumphiert. Wir stellen unsere Füße auf den Feind und steigen in die Gnade Gottes auf. In Jesu mächtigen Namen und kraftvollen Namen. Amen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.
Der Jocki hat auch gerade gebetet, dass bestimmte Dinge an die Oberfläche kommen sollen, an Flüche oder Punkte, die aufgrund von Unvergebenheit oder Sünde da sind. Und das ist manchmal ganz interessant, weil der Jocki auch viel geredet hat darüber, über die Eltern und was dann die Kinder empfangen. Und das spricht, glaube ich, in erster Linie die Erstgeborenen an, aber auch die anderen Kinder, ein bisschen ein Auge darauf zu haben, was bei den Eltern oder bei den Großeltern ist. Und was bei einem selber dann auch genauso passiert, was Flüche sind, wo man auch den Eltern vergeben kann und sollte und sich davon trennen sollte, damit es diese Flüche und diese das, was man dann, was die Eltern gesät haben, dass man das nicht auch empfängt. Und so Beispiele, ich kann nur, was ich bei meiner Familie oder so entdeckt habe, dass meine Großeltern zusammengewohnt haben, irgendwann nicht mehr so miteinander konnten und dann im selben Haus in zwei verschiedenen Zimmern gewohnt haben. Bei meinen Eltern ist es dasselbe mittlerweile, dass die im selben Haus oder in derselben Wohnung wohnen, in zwei verschiedenen Zimmern. Dass meine Eltern eigentlich immer Schulden haben, egal ob viel oder wenig, dass es bei mir genauso ist, seit ich 16 bin. Und es sind einfach viele Dinge, wo man ein bisschen Acht geben muss, was an Fluch kommt oder ja. Und dann halt zu wissen, dass Jesus stärker ist und dass es bei mir nicht so weitergehen muss und gerade wenn man auch ein Kind kriegt oder so, dass es da nicht so weitergeht. Dass da die Trennung ist, dass mein Kind ohne diesen Fluch oder so aufwächst. Und auch sich davon zu trennen und mit Gottes Hilfe auch zu vergeben, den Eltern zu vergeben, dass diese Dinge bereinigt sind, bevor man sie selber empfängt oder bevor man selber dann unter einem Haus wohnt und aber in zwei Zimmern. Also bevor dem ganzen Schlamassel vorzusorgen quasi.